Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Briefmarken galten mal als Aktie des kleinen Mannes. Heute verschwinden sie ja mehr und mehr aus unserem Alltag. Nicht so bei Reinhard Küchler. Er sammelt mit Leidenschaft und ist Geschäftsführer des Bundes der Philatelisten. Herzlich willkommen, Herr Küchler.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Beim Namen Audrey Hepburn, da denke ich sofort an Frühstück bei Tiffany und andere Filmklassiker. Was fällt Ihnen zum Namen Audrey Hepburn ein?
Natürlich ein bisschen mehr. Das ist diese berühmte Briefmarke, die vor etlichen Jahren mal gedruckt worden ist, dann doch nicht erscheinen durfte, weil die Söhne der Schauspielerin sich dagegen gewandt haben, dass ihre Mutter mit einer Zigarette abgebildet wird. Und interessanterweise tauchten dann einige von diesen Briefmarken später im normalen Postverkehr auf. Die werden heute für ganz viel Geld gehandelt und gehören zu den ganz großen Raritäten der deutschen Philatelie.
Die waren ja schon gedruckt, ne? In hoher Auflage, Millionenauflage, mussten alle vernichtet werden.
Wie hoch die Auflage damals war, kann ich Ihnen leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber die sind natürlich unterwegs gewesen und es gab dann diese Andruckexemplare, die an verschiedene Institutionen beispielsweise gegangen sind. Und als dann die Marke zurückgezogen wurde, haben dann sehr viele Menschen diese Sätze auch wieder zurückgegeben an die Druckerei bzw. an die Post. Aber einige Exemplare sind wohl durchgerutscht. Es gab ja vor vielen Jahren schon mal einen ähnlichen Fall, 1980, als es eine Briefmarke gab zu den Olympischen Spielen in Moskau. Die ist dann auch zurückgezogen worden und tauchte auch dann später auf. Interessanterweise konnte man dort auch nachvollziehen, dass sie aus dem Bestand des damaligen Postministers kam.
Das sind Marken, die erreichen heute bei Auktionen Höchstsummen. Was Sie schon immer über Briefmarken wissen wollten, Reinhard Küchler wird es uns erzählen. Wie groß ist Ihre eigene Briefmarkensammlung?
Oh, das sind vielleicht nur 20 Alben, also besonders groß ist es nicht. Ich kenne Sammler, die haben 125 Alben, die haben eine halbe Wohnung voll. Also solche Fälle gibt es natürlich auch. Bei mir ist das eher ein bisschen zurückhaltend. Wobei ich mich auch wegbewegt habe mittlerweile von den Briefmarken, eigentlich mehr hin zu ganzen Briefen.
Also insgesamt überschaubar. Auf was konzentrieren Sie sich dabei?
Also ich bin sehr stark unterwegs in den ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika. Das ist ein sehr spezielles Thema, ein sehr exotisches Thema, was aber sehr viel Spaß macht.
Die meisten Sammler haben ja bestimmte Themenschwerpunkte, also vom Auto über die Eisenbahn zur Medizin, Zoologie, immer wieder bestimmte Länder, bestimmte Regionen. Ich habe gesehen, im Bund der Philatelisten, da gibt es unendlich viele spezialisierte Arbeitsgemeinschaften. Wie kam bei Ihnen diese Spezialisierung jetzt ausgerechnet zu diesen ehemaligen portugiesischen Kolonien und eben auch Portugal selbst?
Also ich habe als Kind schon Briefmarken gesammelt, habe dann durch die Studienzeit das vernachlässigt bzw. aufgegeben und habe dann durch blanken Zufall in einer Zeitschrift eine Anzeige gesehen, dass die österreichische Staatsdruckerei die Briefmarken der Kapverdischen Inseln produziert hat damals. Und das fand ich faszinierend. Das war zu der Zeit, als es noch kein Internet gab. Und dann habe ich dort mal hingeschrieben, dann habe ich mal in den Lexika nachgeguckt, mich mit Land und Leuten beschäftigt. Ich fand die Briefmarken von der Grafik her einfach schön. Ja, und dann werden die Kreise immer größer. Dann bin ich mal irgendwann zum ersten Mal dort gewesen, habe dann natürlich dann gleich die Hauptpost in der Hauptstadt quasi überfallen, habe dann alles mitgenommen, was ich kriegen konnte, habe mir dann selber Briefe zugeschickt, habe dann gesehen, dass da Stempel sind und habe dann gemerkt, dass man in Portugal natürlich, eine Kolonie war, dann bei Auktionen, bei Händlern was kaufen konnte. Bei einem Besuch in Lissabon war das dann ein paar Jahre später genauso. Ich habe dann auch jedes Postamt mir angeguckt und habe die Briefmarkenhändler quasi besucht, um zu schauen, was die dort haben. Ja, und so wird dann so, kommt so eins zum anderen. Und natürlich auch wichtig immer für mich ist gewesen, sich dann mit Land und Leuten wirklich zu beschäftigen. Also so ein klitzekleines Beispiel, als ich das erste Mal auf den Kapverden war, habe ich diese wunderschöne Musik von Cesaria Evora gehört. So, und dann, wenn das so mal so anfängt, dann kommt so eins zum anderen und dann ist der Grundstein gelegt für eine intensive Beschäftigung mit auch solchen exotischen Gebieten.
Können Sie denn auch Portugiesisch?
Nein, leider nicht.
Sie haben eben gesagt, die Grafik gefällt Ihnen besonders gut bei den portugiesischen Marken. Was ist daran besonders? Können Sie das uns beschreiben?
Ich finde die Motivdarstellung schön. Also es gibt immer Sachen, die einen grafisch ansprechen. Es gibt auch Dinge, die einen grafisch nicht so ansprechen. Das ist in vielen anderen Ländern genauso. Aber so unterm Strich über die Jahre hinweg, muss ich sagen, gefallen mir die Briefmarken gut. Es gibt natürlich auch andere Länder. Ich kann es auch übergehen zu Briefmarken, beispielsweise aus Botswana, einem Staat in Südafrika. Die machen aus meiner Sicht auch wunderschöne Tierbriefmarken, genauso wie Namibia. Andere Briefmarken gefallen mir beispielsweise aus Armenien. Es gibt also immer solche speziellen Gebiete, die wirklich wunderschöne Briefmarken rausgeben.
Sie interessieren sich, wie viele Sammler, mehr und mehr eben, haben Sie es angedeutet, nicht nur für die Marken, sondern auch für die gesamten Briefe, für Umschläge mit Marken abgestempelt. Was für Geschichten lassen sich denn daran ablesen?
Sie können dort beispielsweise interessante Sachen sehen, wann ist der Brief über welche Destination gelaufen. Also ein Brief aus Amerika, wie ist der nach Europa gekommen? Wenn Sie Glück haben, haben Sie auf der Rückseite Stempel. Dann können Sie sehen, über welche Wege der gekommen ist. Es gibt die Möglichkeit, Dinge zu sammeln, die von einem bestimmten Menschen abgeschickt worden sind oder einem bestimmten Menschen adressiert worden sind. Ich habe als Beispiel einen Briefmarkenhändler, der muss so zwischen 1910 und 1930 aus Portugal Briefmarken an deutsche Sammler verkauft haben, hatte eine sehr markante Handschrift und diese Briefe, die er damals verschickt hat, die kann man heute noch bei Auktionen finden. So, und dann gibt es beispielsweise eine Karte, die er aus der Internierung im Ersten Weltkrieg von den Azoren an seinen Bruder in Hamburg geschickt hat. Also man kann dort ganze Lebenswege, kann man über solche Briefe, solche Karten, kann man die nachvollziehen. Wenn man Glück hat, dann kann man auch auf der Rückseite dann noch lesen, was er geschrieben hat, wie es den Menschen gegangen ist. Da kommt es dann wirklich auf so die Biografie auch der Menschen an.
Das heißt, Sie suchen dann bei Auktionen gezielt nach diesem Namen?
Ja, es ist heute relativ einfach. Sie gucken dann auf den Internetseiten dieser Auktionatoren. Dort werden ganz viele Sachen dann auch abgebildet, Belege, Briefmarken. Und dann können Sie gezielt danach suchen und dann entsprechend auch dann, wenn Sie Glück haben, sich doch dann kaufen.
Mit Angola beschäftigen Sie sich auch. Da gibt es eine ganze Ausgabe der Philatelie-Zeitschrift und da werden Marken beschrieben, die zum Beispiel an den Besuch von Prinzessin Diana 1997 in Angola erinnern oder ein Brief mit einer Marke, die den afrikanischen Pavillon auf der Biennale von Venedig zeigt. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen, die man da ablesen kann. Und ich habe gedacht, das ist ja irgendwie auch eine interessante Form von Weiterbildung, oder?
Ja, also die Beschäftigung mit den Briefmarken, mit der Post, der Philatelie, das macht einen auf keinen Fall dümmer. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, an dem Beispiel Cesaria Evora, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Man kann sich mit Themen beschäftigen, auf die man vorher überhaupt nicht gekommen ist. Es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung aus meiner Sicht. Es macht einfach Spaß. Geografie, ich war kein guter Schüler, aber ich habe, glaube ich, die meisten Geografiekenntnisse später dann durch Briefmarken erworben. Wenn Veränderungen sind, wenn politische, wirtschaftliche Veränderungen sind, dann kann man das anhand von Post, von Briefmarken auch dokumentieren. Auch das sind dann hochinteressante, spannende Zeitphasen, die einem in jedem Land eigentlich dieser Welt zu bestimmten Zeiten immer wieder begegnen.
Der Philatelist Reinhard Küchler ist Jahrgang 1960, aufgewachsen in Siegen. War das Briefmarkensammeln schon ein Hobby in Ihrer Familie, Herr Küchler, oder wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, es war ein Hobby in der Familie. Mein Vater, der hat sich sehr intensiv mit Natur beschäftigt und dann hatte der irgendwann entdeckt, dass dann auf kleinen Papierstücken, den Briefmarken, Insekten, Fische, Elefanten abgebildet waren. Er hat angefangen, dann Tiere zu sammeln. Ich erinnere mich noch gut, wir waren mal im Frankfurter Zoo und da hat er gesagt, guck mal da drüben, der Elefant, den habe ich auf einer Briefmarke. Und dann konnte ich dann hinterher zu Hause das auch sehen. Also auch das war ein Bildungsprogramm, was dort stattgefunden hat. Mein Onkel, der hat sich damals intensiv mit DDR beschäftigt. Das waren für mich sehr bunte Briefmarken. Die haben mir nicht immer gefallen. Sie waren manchmal etwas zu grell in der Aussage. Aber sie waren auf jeden Fall anders als die westdeutschen Briefmarken, die nach meiner Wahrnehmung so in manchen Zeiten etwas bieder dahergekommen sind. Da waren die DDR-Briefmarken schon oft ein bisschen schöner, bunter und auch ansprechender. Ja, und so bin ich halt dazu gekommen und dann fängt man so an, die Briefmarken aus dem Posteingang der Großmutter auszuschneiden und ins Album zu stecken, dann zu tauschen, in der Schule so den einen oder anderen Tauschpartner auch dann zu haben. Ja, und so kommt man dann nach und nach an dieses Sammeln heran, dass man dann ein Album hat, eine Pinzette und sich dann mit solchen Dingen beschäftigt.
War das so ein Weihnachtswunsch, Geburtstagswunsch?
Ja, manchmal schon. Also so ein Album zu Weihnachten, das war schon ganz klasse. Eine Pinzette, die gab es dann auch schon mal vom Taschengeld. Das ging dann aber, wie gesagt, das Schöne war eigentlich immer, wenn ich dann die Briefmarken aus dem Posteingang meiner Großmutter haben konnte.
Die Lupe gehört noch dazu, ne?
Die gehört auch dazu, wobei mit der habe ich dann relativ wenig gemacht. Also für mich war eigentlich eher so die Pinzette das wichtige Instrument, um eben die Briefmarken nicht zu beschädigen.
Schule in den 70er Jahren, Studium in den 80er Jahren, Politikwissenschaften haben Sie studiert. In der Jugendkultur, meiner Wahrnehmung nach, spielten Briefmarken damals doch eher keine Rolle. Sie haben jetzt gesagt, in der Schule schon.
Ja, also es gab in der Schule immer wieder Klassenkameraden, die auch irgendwas anderes gesammelt haben. Also das Sammeln, das Zusammentragen von irgendwelchen Dingen, das gab es zu meiner Zeit eigentlich schon.
Hauptsache, man sammelte.
Man sammelte irgendwas. Ich habe auch mal eine Zeit lang Bierdeckel gesammelt. Auch heute gibt es Menschen, die sammeln Kugelschreiber, die sammeln Pins, die sammeln was auch immer, Bücher, Schallplatten. Der Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Das hat sich aus meiner Sicht in den vergangenen Jahrzehnten auch immer so fortgesetzt, dass Menschen etwas zusammentragen, was ihnen gefällt und wo sie einfach Spaß dran haben.
Was hatten Sie denn mit Politikwissenschaften im Rücken für Berufsvorstellungen?
Ich habe mal in der Schülerzeitung gearbeitet und fand es enorm spannend, dann auch die Lehrer damit ein bisschen zu ärgern, das gebe ich offen zu. Ich habe dann relativ früh den Weg eingeschlagen. Ich bin Journalist geworden, ich habe ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht, habe dann später bei einem großen Verlag in Mainz gearbeitet und jetzt seit ein paar Jahren in Bonn beim Bund Deutscher Philatelisten. Das ist so ein normaler, klassischer Journalistenberufsweg eigentlich. Jetzt die letzten Jahre natürlich nicht, aber auch da habe ich manchmal mit Journalisten zu tun.
Welche Zeitungen haben Sie denn da bestückt bei diesem Verlag?
Da ging es um die Allgemeine Zeitung in Mainz, das Wiesbadener Tagblatt, den Wiesbadener Kurier. Das ist ein großer Verlag im westlichen Rhein-Main-Gebiet.
Und was waren da Ihre Schwerpunkte inhaltlich?
Ich habe angefangen im Volontariat ganz normal mit der Lokalpolitik, mit Karnickelzuchtvereinen, mit Kirchengemeinden, Verkehrsunfällen. Ich habe dann später Landespolitik in Mainz gemacht, bin dann später ins Büro Chef vom Dienst gewechselt, war dann selber später Chef vom Dienst, Volontärsausbildung und habe ganz zum Schluss mich mit der Einführung eines Redaktionssystems beschäftigt.
Für manche ist Journalist ein Traumberuf. Wie war das bei Ihnen?
Es war damals eine hervorragende Sache. Also es hat einen Spaß gemacht ohne Ende. Man hat jeden Tag neue Menschen kennengelernt. Man konnte unterwegs sein. Man konnte Themen kennenlernen, von denen man vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Also mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Aber warum haben Sie mit Mitte 50 aufgehört? Was hat der Beruf nicht eingelöst?
Weil ich einfach nochmal Lust auf was ganz anderes hatte. Also es war jetzt keine Absicht. Ich wäre auch dort geblieben. Aber als ich diese Anzeige gesehen habe, dass der BDPH einen neuen Geschäftsführer sucht.
Der Bund der Philatelisten.
Genau, ja, der Bund Deutscher Philatelisten. Und das war dann für mich so die Überlegung, jetzt mache ich einfach noch mal so 10 Jahre vor der Rente was anderes.
Geschäftsführer, was hat Sie daran gereizt? Es klingt doch erstmal langweilig.
Ja, aber diese Kombination mit dem Hobby, mit Philatelie was zu machen, das fand ich schon ungemein spannend. Und ich habe natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, journalistisch zu arbeiten, mal einen Artikel für die Mitgliederzeitschrift zu schreiben, mit Medien Kontakt zu haben, wenn Anfragen kommen. Also das sind so Sachen, die mir schon Spaß machen und natürlich auch die Organisation. Also ich organisiere auch gerne.
Vorher war das ein Hobby, das haben Sie dann jetzt sozusagen zum Beruf gemacht, die Alternative zum Newsroom, jetzt allein mit Lupe und Pinzette oder eben auch am Organisieren. Was gehört da alles dazu, zu Ihrem Job als Geschäftsführer beim Philatelistenbund?
Man ist im Grunde genommen so das Mädchen für alles. Es kommen Anfragen, es kommen Menschen, die suchen einen Tauschpartner, die wollen eine Arbeitsgemeinschaft, die Kontaktdaten einer Arbeitsgemeinschaft haben. Dann kommen auch sehr viele Anfragen. Wir haben eine Sammlung geerbt, was können wir damit machen? Gibt es eine Möglichkeit, da einen Verkauf zu beginnen? Dann auch so ein bisschen Mitgliederverwaltung, das gehört auch mit dazu. Die Vorbereitung von Sitzungen des Bundesvorstandes beispielsweise, Protokolle schreiben. Wir hatten jetzt vor einigen Monaten die Hauptversammlung in Bonn. Da muss man dann einen Raum organisieren, den Kaffee organisieren, das Protokoll schreiben. Also es sind so ganz vielfältige Aufgaben, die dort zusammenkommen.
Briefmarken sammeln ist vermutlich nur was für Menschen, die Ordnung lieben, oder?
Jein. Also ich kenne auch Briefmarkensammler, die haben keine Ordnung.
Schuhkartons.
Das gibt es auch, genau, Schuhkartons. Ich habe auch einen Teil beispielsweise noch in Umschlägen drin. Also ich dann einen DIN A4-Umschlag habe und einfach mal die dann zwischenparke und mir dann einbilde, irgendwann habe ich mal Zeit, es zu sortieren. Man sollte schon ordentlich sein, ja. Man muss schon Sachen hintereinander kriegen. dass man auch gucken kann, ob man beispielsweise vollständig ist. Ordnung ist ein Grundprinzip, was man benötigt, aber es geht auch in Teilen, ich gebe es leider offen zu, auch bei mir nicht immer einzuhalten ist.
Gut, aber wenn man wirklich sich ernsthaft damit beschäftigt, dann stellt man diese Reihen zusammen, Jahrgänge, versucht die Geschichte zu rekonstruieren.
Genau, dann muss man solche Sachen beachten, muss die richtige Reihenfolge haben, muss dann auch schauen, wie die Qualität der Sammlung ist, beziehungsweise der Briefmarken. Ob die Zähne noch in Ordnung sind oder ob der Rand breit genug ist, ob der Stempel ordentlich abgedruckt ist, dass die Farben auch erhalten bleiben, gerade bei älteren Stücken, dass sie auch dann Postgeschichte beispielsweise dokumentieren können, wenn sie hier aus Köln dann die Stempel suchen von den verschiedenen Postämtern oder auch Briefmarken mit Kölner Motiven, um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, aber man muss immer so ein bisschen Ordnung, sollte man schon halten, ja.
Eigentlich das perfekte Hobby für Pandemiezeiten.
Ja, ganz genau. Das ist richtig. Also das stelle ich schon fest, dass jetzt immer mehr Menschen auch kommen und Fragen haben und auch wieder mit dem Sammeln beginnen wollen. Deshalb macht das schon sehr viel Spaß, den Leuten dann auch eine Beratung geben zu können.
Reinhard Küchler, täuscht mein Eindruck oder ist Briefmarkensammeln tatsächlich ein Männerhobby?
Nein, das täuscht nicht. Also nach meiner Schätzung dürften es zwischen 85% und 90% der Sammler und Sammlerinnen, das sind Männer.
Warum ist das so immer noch?
Warum ist das so? Ich kann Ihnen da jetzt seriös keine gescheite Antwort drauf geben, befürchte ich. Glaube, dass das Männer, ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Ich finde es sehr, sehr schade. Es gibt sehr engagierte Philatelistinnen. Es gibt sogar einen Verein, wo Frauen sich intensiv mit diesem Thema auch beschäftigen. Aber es ist leider immer noch eine Männerdomäne weitgehend.
Auch Ihr Verband, ne? Ist eher ein Männerclub.
Ja.
Machen Sie eigentlich einen Unterschied jetzt zwischen dem Briefmarkensammeln und der Philatelie?
Also ich persönlich sehe da schon große Unterschiede. Also Briefmarkensammeln bedeutet, ich sammle ja, Briefmarken in welcher Erhaltungsform auch immer und stecke die ins Album in einer bestimmten Reihenfolge. Bei Philatelie beschäftige ich mich dann mit den Hintergründen, mit den Geschichten, dass ich dann gucken kann, welche Auflage hat die Briefmarke beispielsweise, wer hat sie entworfen, wo ist sie gedruckt worden, für welche Portostufen war sie zu verwenden, zu welchem Zeitraum, wo kann ich die Briefmarke hinschicken oder aber auch, auf welchen Briefen sind sie noch zu finden. Also man muss dort, gerade bei Briefen kann man ja im Grunde nie komplett sein, aber man kann sich dort mit dem Transport beschäftigen. Das heißt also, Philatelie ist noch die Frage zur Frage zur Frage zur Frage.
Das heißt, Briefmarken sind auch Dokumente der Postgeschichte. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass die sogenannte Penny Black die erste Briefmarke der Welt ist, erschienen 1840. England ist also die Wiege der Briefmarke.
Ja, die Briefmarke war damals, es gab eine Postreform, es gab Bestrebungen, die Post in England zu reformieren. Und die Briefmarke war, beziehungsweise ist ja eigentlich nichts anderes als eine Gebührenquittung, dass ich nämlich nachweisen kann auf dem Stück, was transportiert wird, dass der Transport bezahlt worden ist. Ganz früher ist es so gewesen, dass die Empfänger der Briefe das Porto bezahlt haben. Das wurde dann umgestellt und man hat gesagt, der Absender bezahlt bitte, muss einer aber in irgendeiner Form nachweisen, dass er das Porto vorab bezahlt hat. Mhm. Und das muss dann auf dem Brief vermerkt werden. Das kann man handschriftlich machen, man kann es mit einem Stempel machen oder man kann es mit einem Stück Papier machen. Und das war dann eigentlich so die Erfindung der Briefmarke.
Aber ist ja interessant, dass daraus so eine ganz eigene Kunst entstanden ist. Es könnte ja auch einfach ein, wie Sie sagen, schnöder Stempel sein.
Ja, das wäre denkbar gewesen.
Ist es damals ja heute auch oft wieder.
Ja, in vielen Teilen ist das leider so. Aber damals war natürlich auch dann der Wunsch da, mal was anderes zu machen. Ich glaube aber auch, dass der Hintergrund war, die Königin abzubilden. Das heißt, in den Staaten und in den Ländern, die danach dann auch mit Briefmarken auf den Markt gekommen sind, sind dann sehr viele Königshäuser, Fürsten, Herzoge, Kaiser abgebildet worden. Und erst später ist man dann weggegangen von diesen Personenabbildungen hin zu thematischen Abbildungen.
Mhm. Im Dezember gab es ja einen regelrechten Hype um die Auktion einer dieser Penny Black, dieser raren Marken, der ersten Briefmarke der Welt, bei einer Sotheby-Auktion für 4,5 Millionen Euro angeboten. Angepeilt wurden ein paar mehr noch an Millionen, ja. Aber sie wurde wohl nicht verkauft. Dennoch, wer zahlt so viel Geld für eine Briefmarke? Ab und zu passiert das ja.
Also die Frage habe ich mir auch gestellt. Man muss allerdings auch dazu sagen, diese Penny Black, die gibt es in verschiedenen Auflagen, in einer relativ hohen Gesamtauflage. Hier ging es bei der Auktion um eine der ersten Drucke dieser Briefmarke. Die ist ja verkauft worden ab dem 1. Mai 1840, musste also folglich schon im März oder im Februar zuvor oder April gedruckt worden sein. Und diese Marke, die dort angeboten wurde, stammte aus dem Besitz eines Menschen, der sich mit der Postreform damals beschäftigt hat. Und dem ist diese Briefmarke, wenn ich mich recht erinnere, im März oder April 1840 vorgestellt worden. Also es muss eine der ältesten Briefmarken gewesen sein. Das ist natürlich dann auch ein Reiz, dass man eine Seltenheit hat, dass man eine besondere Ausgabe hat. Ich vermute aber, dass da Investoren im Hintergrund gewesen sind. Ob also ein Sammler sich sowas leisten kann, wage ich zu bezweifeln.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Geschichte der Briefmarke und die Frage, wie sie da nach Deutschland gekommen ist. Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? Das war mal die Millionenfrage bei Günter Jauch.
Der schwarze Einser.
Der schwarze Einser. Ja. Soll heute 750.000 Euro wert sein.
Ja, wenn Sie jemanden finden, der das bezahlt, ja. Also ist mal die Frage nach Angebot und Nachfrage.
Aber damit konnte sich dann eben damals jeder leisten, Briefe und Pakete zu verschicken. Das war nichts Elitäres mehr.
Ja, das war eine Demokratisierung auch der Kommunikation. Das muss man sagen, in dem Maße, wie Post immer weiter ausgebaut wurde und sich weiterentwickelte von der reinen Kommunikation zwischen Herrschaftshäusern beispielsweise oder den reichen Menschen, die lesen und schreiben konnten, war dann das mit dem Briefeschreiben, auch mit zunehmender Bildung, natürlich ein wachsender Markt. Und die Postverwaltungen haben darauf reagiert. Es waren ja lange Zeit staatliche Einrichtungen. In vielen Ländern ist es heute noch so, aber mittlerweile auch vielfach privatisiert. Aber damals war das eine staatliche Einrichtung, die dafür gesorgt hat, dass eben der Handel, die Händler, die Geschäftsleute, Ärzte, Gerichte, aber eben auch Privatmenschen das dann nutzen konnten.
Wir haben ja schon am Anfang über die legendäre Audrey Hepburn-Marke gesprochen. Am berühmtesten ist aber sicher, und davon haben auch Nichtsammler schon mal gehört, die rote und blaue Mauritius. Die rote Mauritius ist im letzten Sommer für über 8 Millionen Euro versteigert worden. Was macht diese Marken so besonders, so begehrt?
Also das ist zum einen die Optik. Sie sind von der Farbgestaltung her blau und rot. Sie ist etwas, wie soll ich sagen, interessanter für das Auge als jetzt die Penny Black, die wirklich nur schwarz-weiß ist.
Ja, aber die zeigt ja auch nur Kopf und Hals der britischen Königin im Profil. Ist ja eigentlich nichts Besonderes.
Das ist richtig. Die Briefmarke, die Sie jetzt eben genannt haben, die klebt ja auf einem Brief. Es gibt verschiedene Briefe mit diesen alten Mauritius-Ausgaben, die natürlich auch diesen Reiz der Exotik haben und natürlich auch die Seltenheit. Es gibt nur ganz wenige erhalten gebliebene Briefmarken und noch weniger erhalten gebliebene Briefe. Und das macht eben diese Seltenheit aus, was dann auch diese Faszination immer wieder bringt und wo auch dann die Medien natürlich auch gerne drüber berichten. Natürlich wird heute ganz viel, wird man als Briefmarkensammler, als Philatelist mit der blauen Mauritius oder der roten Mauritius in Verbindung gebracht. Aber auf der anderen Seite ist das nur ein klitzekleiner Ausschnitt aus dieser immensen Vielfalt, die es da inzwischen gibt.
Wie ist das eigentlich mit dem Thema Kolonialisierung bzw. Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, Kolonialgeschichten? Ist das auch ein Thema für Philatelisten, für Sie, der sich mit den ehemaligen portugiesischen Kolonien beschäftigt?
Ja, also ich bin der Auffassung, dass man sich unbedingt, wenn man so etwas sammelt, auch mit der Geschichte, die da hinten dran hängt, beschäftigen muss. Also bei mir ist es halt dann so gewesen, dass ich dann angefangen habe, mir alles an Büchern, Literatur zu beschaffen, was über portugiesische Kolonialgeschichte zu kriegen war. Das hat ja in Portugal bis noch in die Mitte der 70er Jahre gedauert. Da waren andere Staaten, haben das schon früher abgegeben. Aber der Kolonialkrieg beispielsweise, der in Angola oder auch in Portugiesisch-Guinea stattgefunden hat, das ist inzwischen relativ gut dokumentiert, auch in deutscher Sprache. Also insofern muss man dann schon da auch immer so eine zeithistorische Einschätzung, Einordnung aus meiner Sicht mit dabei haben.
Da kommt dann aber auch doch der Journalist an Ihnen wieder durch, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Es ist schon paradox im Zeitalter von Amazon und einem ausufernden Paketeverkehr, da wird immer weniger Briefpost verschickt. Und somit gibt es natürlich auch immer weniger Briefmarkensammler. Der Bund der Philatelisten hatte in den 60er Jahren noch 90.000 Mitglieder. Heute sind das gerade mal noch 25.000. Durchschnittsalter 78 Jahre. Ist das Briefmarkensammeln, Reinhard Küchler, eine aussterbende Leidenschaft?
Nein, das kann ich nicht feststellen. Es ist richtig, wir haben immer weniger Sammler. Wobei die Zahl der Sammler kann ich jetzt schlecht beziffern. Ich vermute, dass wir so zwischen 600.000 und 800.000 Briefmarkensammler in Deutschland immer noch haben. Diese Zahlen sprechen schon dafür, dass dieser Markt, dass dieses Hobby in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch nicht aussterben wird. Ich glaube nicht, dass wir da mal zu einem Ende kommen werden, sondern das wird immer weitergehen. Auch in 50 oder auch in 100 Jahren wird nach meiner Einschätzung noch gesammelt, weil es einfach ein schönes Hobby ist. Wie das dann weitergehen wird, vermag ich auch nicht einzuschätzen. Ich glaube aber, dass diese Unkenrufe, die immer wieder kommen, dass die einfach übertrieben sind.
Es gibt ja auch die deutsche Philatelistenjugend. Was sammeln denn junge Leute heute für Themen?
Also junge Leute sammeln nach meinem Eindruck zunehmend thematische Briefmarken. Also die sammeln jetzt nicht ein Land oder ein Gebiet, sondern die gehen auf Themen. Man hat das früher Motivsammlungen genannt, mittlerweile nennen wir es Themensammlungen, weil man sich auch mit diesen Themen immer mehr beschäftigen kann, wo man dann beispielsweise mal eine Ansichtskarte mit in die Sammlung aufnimmt oder eine Urkunde oder ein Dokument. Das heißt also, es geht über das eigentliche Sammeln von Briefmarken ein Stück auch hinaus. Das sind so die Dinge, wo die jungen Leute sich nach meiner Wahrnehmung heute mit beschäftigen.
Ich werde jetzt auch mal wieder Briefmarken kaufen, denn es gibt in dieser Woche eine neue Sondermarke mit David Bowie zu seinem 75. Geburtstag. Auch Paketsets mit seinem Konterfei. Sind solche zeitgenössischen Marken für Sammler interessant?
Ja, aus meiner Sicht schon. Insbesondere auch deshalb, weil jetzt die Post seit knapp einem Jahr die Briefmarken auch mit Matrix-Code herausgibt. Das heißt, auf diesem Code ist es auf jeder Briefmarke ein anderer Code. Damit kann die Sendung verfolgt werden und auch jetzt diese Bowie-Briefmarke hat einen solchen Code. Ich glaube schon, dass das für Sammler wieder ein Thema ist und natürlich auch für junge Menschen, wenn man solche Musiker beispielsweise dort dann abbildet.
Welche Rolle spielt denn das Internet für Briefmarkensammler?
Das Internet spielt eine zunehmende Rolle. Zum einen ist es wichtig für den Handel. Man kann Briefmarken, Belege kaufen in der ganzen Welt. Der Aufwand, den ich früher getrieben habe, um einen Brief in Amerika zu kaufen, der war immens mit Faxgerät und mit Luftpost und das ist auch vom Zeitaufwand her. Mhm. Das ist heute im Internet wesentlich einfacher. Das andere ist, dass natürlich auch wir Publikationen über das Internet wesentlich schneller verbreiten können, dass man also ein Stück weggeht von den gedruckten Informationen, den gedruckten Büchern. Also wir können das sehr intensiv auch für unsere Zwecke dann nutzen.
Ich bin bei der Recherche hier immer wieder auf den Begriff Social Philately gestoßen.
Ja.
Erzählen Sie mal, was sich dahinter verbirgt.
Das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, dass Sie beispielsweise sich mit einem Menschen beschäftigen, Post an ihn oder Post von ihm, dass Sie dann einen Lebensweg nachzeichnen können, dass Sie gucken können, wo hat der Mann gearbeitet. Dieser Briefmarkenhändler, von dem ich vorhin sprach, aus Lissabon, der hat beispielsweise in den 30er Jahren für die Leipziger Messe gearbeitet. Also er hat in Portugal Kunden quasi für die Messe geworben und hat dazu Briefe verschickt. Auch das kann man in eine Sammlung aufnehmen und kann dann sagen, dass er seinen Lebensweg oder seinen beruflichen Lebensweg mit solchen Dingen auch gefüllt hat.
Viele Menschen erben die Briefmarkensammlung ihrer Eltern oder Großeltern, wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie haben schon angedeutet, dass Sie im Verband da auch beraten. Ja, was raten Sie? Was soll ich mit dem Schuhkarton oder den Alben anfangen, wenn also ich selbst kein Interesse habe zu sammeln und auch keine Ahnung habe von Briefmarken?
Also der grundsätzliche Rat ist immer, zu einem Fachmann zu gehen. Also ich selber führe keine Schätzungen durch, das machen wir im Bund Deutscher Philatelisten auch nicht, sondern wir verweisen dann an den Händlerverband oder auch an den Auktionatorenverband. Es gibt sehr engagierte, kenntnisreiche Händler, die dann sofort erkennen können, ob eine Sammlung einen Wert hat. In vielen Fällen ist es leider so, dass eine Sammlung keinen großen Handelswert hat. Man sollte als Inhaber oder als Eigentümer einer Sammlung sich möglichst selber einen guten Einblick verschaffen, was in der Sammlung drin ist, um welches Land handelt es sich, um welchen Zeitraum handelt es sich, sind die Sammlungen in den Jahrgängen komplett oder nicht. Das spielt beispielsweise eine Rolle. Und dann ist mein Tipp immer, gehen Sie zu zwei Händlern und sprechen Sie mit denen, zeigen Sie denen das Material und holen Sie sich von denen eine Einschätzung. Bei ganz großen Sammlungen macht es auch Sinn, mit dem Auktionator in Kontakt zu treten, um auch da vielleicht Besonderheiten herauszufinden und das dann auf dem Markt wieder unterzubringen.
Und wenn alles ganz durcheinander ist, kann man das, glaube ich, auch ans Hilfswerk in Bethel schicken.
Ja, das ist manchmal genau das Problem, dass viele Sammler dann irgendwann keine Ordnung mehr da so richtig drin haben. Das ist aber keine grundsätzliche Feststellung, sondern das sind Einzelfälle. Und da macht es dann wirklich Sinn, das dann beispielsweise nach Bethel zu schicken, wo dann die Menschen dort die Sachen sortieren, aufbereiten und dann verkaufen können.
Also wegwerfen ist keine Alternative?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Nein, Briefmarken wegwerfen macht man nicht, genauso wenig man Bücher wegschmeißt.
Und ganze Briefe?
Auch nicht.
Wo gebe ich die hin?
Ganze Briefe könnten Sie beispielsweise auch nach Bethel geben. Oder auch da könnten Sie bei einem Tauschtag, bei einem Briefmarkenverein gucken, ob die Interesse an sowas haben.
Ich glaube, die saufen jetzt ab nach unserem Gespräch.
Das weiß ich nicht. Nein.
Was machen Sie denn mit Ihren eigenen Alben? Haben Ihre Töchter daran Interesse?
Ich befürchte, dass sie daran kein Interesse haben werden. Sie legen dann manchmal den Kopf so ein bisschen schief und sagen, ach Papa. Nein, ich werde, wenn ich mal in Rente gehe, dann habe ich mir schon vorgenommen, dann werde ich mal so nach und nach anfangen, die zu verkaufen.
Hat denn der Bund der Philatelisten eigentlich auch eine eigene Sammlung?
Wir haben verschiedene Sammlungen im Keller, die wir zugestiftet bekommen haben oder die wir teilweise auch gekauft haben. Das gibt es dann schon, aber das ist eine sehr überschaubare Zahl.
Und gibt es da besondere Stücke drin?
Ja, wir haben beispielsweise den sogenannten Hiroshima-Brief. Den zeigen wir gerne auf Ausstellungen und können damit auch dann die Medien entsprechend auf eine Veranstaltung hinweisen. Das ist ein Brief, der den Atombombenangriff auf Hiroshima 1945 in einem Keller, in einem Tresor überstanden hat, in einer Bank, und der von einem Soldaten mitgenommen wurde und dann über Umwege später nach Deutschland kam und hier bei einer Auktion dann angekauft werden konnte. Und den haben wir in so einem Bleimantel, in so einer dicken Glasscheibe. Der strahlt noch ein bisschen, aber es geht von ihm keine Gefahr aus. Aber das ist für uns ein Dokument, ein besonderes Dokument der Zeitgeschichte, was wir, wie gesagt, gerne auf großen Veranstaltungen dann auch zeigen.
Reinhard Küchlers aktuelles Forschungsprojekt, das sind illegale Briefmarken für Cabinda. Cabinda, eine Exklave von Angola an der Grenze zum Kongo, habe ich gelernt. Was ist das für eine abenteuerliche Geschichte, illegale Briefmarken?
Das ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Es hängt damit zusammen, dass es Menschen gibt, die mit Briefmarken Geld verdienen wollen, die dann einfach Papierstücke drucken, die aussehen wie Briefmarken, aber die keine sind, also die nicht zu einer Beförderung berechtigen von Briefen, sondern die werden den Sammlern angeboten, in der Hoffnung, dass die nicht merken, dass es eigentlich keine Briefmarken sind. Es gibt Briefmarken zum Schaden der Post, das sind beispielsweise Fälschungen, aber es gibt eben auch Briefmarken zum Schaden der Sammler. Und diese illegalen Ausgaben, die werden entweder von Geschäftemachern hergestellt oder aus politischen Propagandazwecken. Im Falle von Cabinda würde ich weder das eine noch das andere ausschließen, weil einfach der Eindruck entsteht, dass dort ein selbstständiger, unabhängiger Staat besteht und der braucht dann natürlich auch Briefmarken, weil er eine Post hat. Da aber dieses Gebiet Cabinda zu Angola gehört, werden dort angolanische Briefmarken verwendet und keine Ausgaben, die es speziell für Cabinda gibt.
Werden Sie darüber schreiben?
Das habe ich vor, ja.
Und in was für einer Form ist das dann? Ist das wie eine Reportage oder ist das wie eine kleine Abenteuergeschichte?
Eine kleine Abenteuergeschichte natürlich. Da kommen dann ganz viele Abbildungen dazu, die man im Internet findet. Dann versucht man herauszufinden, wo kommen die Briefmarken her, wann sind sie zum ersten Mal aufgetaucht, wer könnte dahinter stecken, wie ist der zeithistorische Einordnung vorzunehmen. Also das ist eine größere Arbeit, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke mal, so in ein, zwei Jahren werde ich da was hinkriegen.
Zeig mir deine Briefmarken und ich sag dir, wer du bist. Von Reinhard Küchler und seinen Marken aus Portugal und Angola und den Kapverden haben wir in dieser Stunde eine gute Vorstellung bekommen. Herr Küchler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.